So, ich begrüße euch heute nochmal recht herzlich. Ich hoffe, ich habe jedem die Hand geben können. Ich habe meine Predigt heute überschrieben und er lag hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Geht mit mir in das Evangelium Markus und dort Kapitel 4. Markus Kapitel 4. Die Verse 35 bis 38. Und an jedem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. So entließen sie die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihnen. Und es erhebt sich ein heftiger Sturm, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass sich das Boot schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Er lag hinten im Boot. Wir haben in der Lektion ja auch schon von ihm gesprochen. Aber ich möchte hier von Schwester Weid drei kurze Zitate uns schenken, damit wir wissen, wer da hinten im Boot auf dem Kissen lag. Als Christus auf die Erde kam, tauschte er die Göttlichkeit nicht gegen die Menschlichkeit aus, sondern er vereinte die menschliche und seine eigene göttliche Natur. Christus hatte zwei Naturen, die Natur des Menschen und die Natur Gottes. In ihm waren Göttliches und Menschliches vereint, und indem er jede Natur gesondert wahrte, hatte er der Welt den Charakter Gottes und den Charakter eines vollkommenen Menschen dargestellt. Die beiden Naturen waren eng und untrennbar eins, doch hatte jede ihre Eigenständigkeit. Obwohl Christi göttliche Herrlichkeit durch seine Annahme der menschlichen Natur eine Zeit lang verhüllt und verdeckt war, war er doch weiterhin Gott, als er Mensch wurde. Das Menschliche nahm nicht den Platz des Göttlichen ein, noch das Göttliche den Platz des Menschlichen. Dies ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Die beiden Ausdrücke menschlich und göttlich waren in Christus eng und untrennbar eins und existierten doch gesondert. Obwohl Christus sich erniedrigte, um Mensch zu werden, war er immer noch Gott. Seine Göttlichkeit konnte nicht verloren gehen, indem er wahrhaft an seiner Treue festhielt. Christus war nicht als Gott Gott gehorsam, sondern er gehorchte ihm als Mensch. Christi Überwindung und Gehorsam sind die eines echten Menschen. In unseren Schlussfolgerungen begehen wir aufgrund unserer irrigen Ansichten über die menschliche Natur unseres Herrn viele Fehler. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinem Kampf gegen Satan unmöglich erlangen kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur Christi. Seine zugerechnete Gnade und Kraft verleiht er allen, die ihn annehmen. Dieser lag da hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Dieser Mensch. Er war im Boot, aber er wollte nicht als Gott uns erlösen, sondern nur und ausschließlich als Mensch. Jesus und seine Jünger hatten wieder einmal einen langen Tag hinter sich, viele Leute um sich, sie haben sie ja vorher entlassen. Und nun nahmen sie ihn mit, wie er war, er verkündigte nämlich vom Boot. Und er hatte einen arbeitsreichen Tag hinter sich. Er heilte, er predigte und das Heilen geschah nicht am Fließband. Er hatte für jeden das Wort oder die Hand, die er brauchte, bereit. Dass manchem das etwas zu lange dauert, sehen wir an Jairus. Jairus kommt zu ihm und sagt, komm, meine Tochter liegt im Sterben. Jesus geht hin. Unterwegs berührt ihn die blutflüssige Frau. Und Jesus sagt, wer hat mich angerührt? Es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Und er hat Zeit für diese Frau. Sie soll ihm die Geschichte erzählen, warum sie sein Gewand angerührt hat, in der Sehnsucht geheilt zu werden. Und was sagt Jesus ihr? Nicht mein Gewand, dein Glaube hat dich geheilt, meine Tochter. Inzwischen kommen die Diener des Jairus und sagen, deine Tochter ist gestorben. Belästige den Meister nicht mehr. Was sagt Jesus? Glaube nur. Jetzt erlebt der Vater nämlich das größere Wunder. Seine Tochter wird vom Tod erweckt. Aber wir können uns natürlich diese Eile, diese Spannung dieses Menschen vorstellen, dieses Vaters. Ja, warum kommt er denn nicht? Er kam zu spät. Ist es bei uns auch manchmal so, dass wir denken, der Heiland kommt zu spät? Aber dann können wir auch das größere Wunder erleben. Jesus lehrte mit Vollmacht. Er verteilte keine Predigten im üblichen Sinne, keine Satzungen. Er hat ihnen keinen Stoff gegeben, den sie zu beherzigen haben. Nein, er erzählte ihnen sich selbst. Er war die Vollmacht und er erzählte ihnen, wie sie sein können, wenn sie ihm zuhören. Diese Vollmacht schenkt er denen. Die Speisung einiger Menschen, haben wir gehört, die hat manchmal 3 Tage gedauert. Nicht die Speisung, sondern das Ausharren bei ihm. Und die hatten ja nichts mehr zu essen, aber er auch nicht. Hätten wir so viel Geduld, 3 Tage auf der Wiese zu sitzen und dem Heiland zuzuhören? Wenn wir Konferenzen hatten, was hatten wir bei uns? Ein Lunchpaket, nicht wahr? Wir konnten unseren Hunger sehr schnell stillen. Nun saßen die im Boot und stießen vom Ufer ab zum anderen. Nur die kamen nicht sehr weit. Es brach ein unheimlicher Sturm los. Dieser so friedliche See, ich durfte ihn mal sehen, ist 20 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Hoffentlich haben Sie sich nicht ein sehr breites Stück ausgesucht. Der wird zum Ungeheuer, wenn das Wetter losgeht. Wir haben in Tiberias Leute gefragt, ja, das sieht aus wie ein Handtuch hier, der See, hier ist nichts los. Er sagte, müssen Sie mal kommen, wenn hier Sturm ist. Ja, die erfahrenen Fischer hatten alle Hände voll zu tun, um das sich schon füllende Boot zu leer zu schöpfen. Und das war ein hoffnungsloses Unterfangen. Das Boot schwankte nicht nur hin und her durch die Wellen, sondern auch durch die wild arbeitenden Männer. Sie wussten gar nicht, an welchem Ende sie zuerst anfangen sollten. Der Sturm tobte, sie konnten wahrscheinlich keine Hilferufe gegenseitig auffangen. Ja, und? Er lag hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Die Männer waren verzweifelt. Sie wollten dem Heiland mit Sicherheit den Schlaf gönnen und die Ruhe. Aber es ging nicht mehr. Sie mussten ihn wecken. Sie haben geschrien durch den Sturm. Hörst du nicht? Dieser Er war der zweite Adam, aber in einer weitaus geringeren Position als der Adam damals. Der Adam war ein schöner, großer Mann, Schwester Weid schreibt, von 4 Meter Höhe. Wir dürfen davon träumen, wir werden diese Höhe auch eines Tages mal, in die Männer und die Evas alle etwas kleiner. Aber er wurde hungrig, er wurde traurig, war das bei Adam so? Er weinte und er konnte auch lachen. Und da gibt es einen Text, den möchte ich mit euch lesen. Und der steht in Lukas Kapitel 10, in Lukas Kapitel 10, der Vers 21. Es wäre ja schlimm, wenn unser Heiland, der uns das Lachen geschenkt hat, selber nicht lachen könnte. Lukas Kapitel 10, Vers 21. Die Jünger kamen zurück von ihrer Missionsreise und dann sagte der Herr ihnen Folgendes: In dieser Stunde, die Jünger haben ihnen erzählt, was sie erlebt haben, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so ist es wohlgefällig vor dir. Können wir uns das Gesicht des Heilandes vorstellen, wie das aussah, als er jubelte? Ich habe einen Wunsch, dass er mir das später mal zeigt. Jesus jubelte. Die kräftig an harte Arbeit gewohnten Arme der Fischer waren gegen diesen großen Sturm machtlos. Sie weckten ihn auf, sie mussten ihn fast anschreien, denn er konnte ja selber kaum was hören. Stört es dich nicht, dass wir umkommen? Wen meinten die denn mit wir? Ihn auch? Ja, was sollte er denn jetzt tun? Sollte er mitschöpfen? Aber wir wissen ja, wenn wir in einer Notlage sind und verzweifelt sind und gucken uns nach Hilfe um, dass wir auch sagen: Kinder, tut was, tut irgendetwas, aber tut was. Und das haben die Jünger auch gesagt. Und was sollte er tun? Krankenheilungen, die hatten sie erlebt. Teufelaustreibungen hatten sie auch erlebt. Sie hatten erlebt, dass Jesus Sünden vergab, als dieser Lahme zu ihnen gebracht wurde. Das sagten die Pharisäer, der lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott alleine? Und dann sagt er: Gut, dann werde ich euch zeigen, dass ich beides kann. Er sagt zu dem Lahmen: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, sie haben alles erlebt, aber doch, bitteschön, sowas nicht. Was sollten sie tun? Und der Meister konnte bei diesem wilden Getöse schlafen. Es ist kaum vorstellbar. Die Jünger waren außer sich vor Angst und vor Entkräftung. Und er schlief auf einem mittlerweile völlig durchnässten Kissen. Sie mussten ihn wecken. Was besaß er, was sie nicht hatten? Was besaß er? Ich möchte dieses Geschehen im Boot auf unsere Gemeinden, auf unsere Familien und auch auf jeden Einzelnen übertragen. Wir möchten doch alle ans andere Ufer kommen, nicht wahr? Übrigens das Boot, wenn wir im Text gelesen haben, in dem Jesus saß, war ja nicht das Einzige. Es gingen ja noch viele andere Boote im Sturm hinter ihnen her. Den meisten Sturm und Wellenschlag verursachen wir ja wahrscheinlich selber, oder? Kennt ihr den Spruch? Es gibt kein größeres Leid, als was der Mensch sich selbst andeiht. Ich gehe weiter, auch die Natur, die sich heute so drohend uns gegenüber verhält. Wir haben jetzt in den Nachrichten gehört, was Wasser anrichten kann. Leidet unter den Auswirkungen der Sünde. Gott definiert Sünde, Handeln wider das Gesetz. Der Ursprung dieser Sünde war ein Wesen, Satan. Und was war seine Sünde? War es nicht Gier? Er wollte etwas kriegen, was er nicht hatte. Aber was sein Gegner war und ist, Gott. Wie komme ich an diesen Titel? Wie komme ich da dran? Gier. Und diese Gier ist ja schon in den 10 Geboten verankert, nicht wahr? Lass dich nicht gelüsten. Mein Mann hat immer gesagt, Krieg kommt von kriegen wollen. Was du hast, möchte ich kriegen. Sei es so ein Zipfel Land oder ein Schaf, was mir gerade fehlt, oder ganze Ländereien, ganze Völker. Ich will es kriegen. Aber dieser Gott kämpft nicht unfair gegen Satan. Er steht nicht als Gott ihm gegenüber. Ich glaube, das hätte Satan dann auch schon nicht mehr ausgehalten, sondern er steht als Mensch ihm gegenüber. Was musste der Heiland mit seinem Vater an Kraft aufwenden, um Satan nicht so ein bisschen nachzugeben? Gier hält ja auch schon bei uns Einzug, auch bei den Jüngern. Dürfen mein Bruder und ich, einer zur rechten und einer zur linken sitzen, auch der Mutter gefiel das gut, nicht wahr? Mein Sohn, der Außenminister und der Finanzminister, hören Mütter gern, nicht wahr, wenn Kinder eine schöne Position haben. Ja, was machte denn Judas zum Dieb? Die Gier nach Geld, nicht wahr? Ich weiß, wo ihr ihn findet, aber das kostet euch einiges. Er hat da seine Silberlinge bekommen. Aber was machte Petrus zum Verleugner? Wonach gierte er denn? Wollte er leben, überleben, doch nicht neben dem jetzt stehen? Den kenne ich nicht. Außerdem hat er uns ein Königreich versprochen. Der nicht, aber die Pharisäer. Ja, und jetzt? Den kenne ich nicht. Was machte Salomo zum größten Götzendiener im Volk? Auch die Gier. Noch mehr, noch mehr. Gott hat ihm so viel geschenkt, vor allen Dingen Weisheit. Vieles wäre hier anzuführen. Wir kennen ja alle die Alpha-Krise, nicht wahr? Unter der das Volk in seinen Anfängen gelitten hat. Ellenwald hat früh genug gewarnt, baut nicht so große Krankenhäuser, baut nicht so große Verlagshäuser. Wir wollen keine Überschussunternehmen sein, sondern das, was da ist, wieder in die nächsten Institutionen stecken, damit Menschen gewonnen werden können. Und was passiert mit diesen beiden herrlichen Häusern? Die gehen in Flammen auf. Und die Feuerwehrleute sagten, was ist mit euren Wasser los? Wenn wir das da reinspritzen, das ist wie Öl. Es brennt, es brennt. Auch der Verlag hat fremde Dinge gedruckt, um finanziell besser zu stehen. Diese Dinge sollen sich wiederholen in der Omega-Krise. Können wir hier heute und dort schon mal etwas davon merken, wie schlimm es werden kann? Der Eindruck der allgemeinen Krisen, wir haben ganz jung eine jetzt mit Wasser, welche Ausmaße sie auch immer haben könnten, lässt uns doch ahnen, dass auf allen Wassern Sturm herrscht, wie die Wasser auch aussehen möchten. Der macht auch vor unseren Heimen nicht Halt. Wenn wir zu Menschen kommen und ihnen die Botschaft verkündigen, sei still, sei still. Also das ist, möchte ich nicht hören. Ne? Dreifache Engelsbotschaft und die Leute werden hektisch und wollen nichts davon wissen und nicht depressiv werden. Auch das ist hoher Wellenschlag bei uns. Und wir haben Angst und die Menschen haben Angst. Die Jünger rufen durch den Sturm, sag mal, kümmert dich das nicht, was mit uns hier passiert? Und die Männer tun nun das einzig Richtige. In Markus Kapitel 4, 39 bis 41 heißt es, und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wer ist dieser? Welche Frage? Noch einmal die Frage. Was besaß er, was sie nicht hatten? Glauben. oder sagen wir noch nicht hatten. Und wir im Sturm? Jesus konnte mit Recht diese Frage an die Jünger stellen. Sie haben so vieles erlebt. In Kapitel 2 wird uns hier erzählt, Kapitel 2, Vers 7, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Ich habe gerade die Geschichte von dem Lahmen uns erzählt. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Sie waren Zeugen seiner Machttaten, Wunder, immer wieder. Durch Gebet wurden diese Wunder gewirkt. Aber jetzt gab es etwas, da haben sie ihn noch nie erlebt. Es gibt noch ein Beispiel, was Jesus uns in Matthäus 17 sagt. Ich schneide es kurz an. Das ist die Heilung des Fallsüchtigen. Jesus kommt mit seinen drei Jüngern vom Verklärungsberg und dann kommen nachher die anderen auf ihn zu. Warum konnten wir ihn denn nicht heilen? Sagt Jesus, wegen eures Kleinglaubens. Das war ein nicht sehr schönes Zeugnis, was die anderen da hören mussten. Dabei will uns der Heiland ja diesen Glauben schenken. Er muss nur so groß sein wie ein Senfkörnchen. Weiß jemand von euch, wie groß ein Senfkorn ist? Muss man den Finger feucht machen, um es aufzutippen? Aber mehr verlangt der Heiland gar nicht. Welche Eigenschaft hat denn dieses Senfkorn? Es wird groß und größer, da können sogar die Vögel drin nisten. Kann mein Glaube groß werden, wenn ich ihn mir schenken lasse? So wie es in Philipper 2 heißt, er schenkt mir das Wollen und auch das Vollbringen. Mein Wollen taucht doch nichts. Was kann ich aber mit meinem Wollen tun? Ich kann zu ihm sagen, ich will dein Wollen haben. Das kann ich tun. Und dann wird er mir das schenken. Und das macht er auch mit unserem Glauben. Wir sind oft Empfänger, aber ohne Antenne. Paulus gibt uns im Römerbrief einen sehr guten Hinweis, den wir uns merken sollten. In Römer Kapitel 12, was aus diesem Senfkorn alles werden kann. Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Hier sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ich denke, wir machen hier Gottesdienst. Was machen wir denn heute hier? Er dient uns. Wir sind nach Hause gekommen. Wir sind zum Vater gekommen und er beschenkt uns. Was wir als unseren vernünftigen Gottesdienst bezeichnen, das ist, dass wir uns ihm hingeben als wohlgefälliges Opfer. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Na, da haben wir eine Aufgabe. Wir sollen prüfen, was das Gute und Wohlgefällige ist. Ist das einfach? Aber schaffen wir das mit dem Senfkorn, wenn es immer größer wird, wenn der Heiland uns mit dem Heiligen Geist begleitet, damit wir das Wohlgefällige und das Vollkommene erreichen können, macht uns der Glaube dazu fähig, Gottes Willen durch Prüfung zu begreifen. Das besaß der Mensch, der hinten im Boot saß, im vollsten Maße. Und er will es uns schenken. Er sagt, ich habe nichts vor euch voraus. Das Einzige vielleicht, dass ich mehr bete als ihr. Dass ich ständig mit dem Vater zusammen bin. Wie oft beten wir zum Vater? Wir kommen auch immer nach Hause, wenn es brennt, ne? Wenn die Knie bluten und dann muss diejenige, die uns gewarnt hat, noch mit dem Pflaster kommen. So sind wir. Und das wusste der Heiland auch. Aber die Menschen lassen sich ja ungern etwas schenken, nicht wahr? Sie werden eingeladen, haben ein tolles Essen bekommen. Dann sagt sich, jetzt müssen wir eins draufsetzen, nicht wahr? Hier an der Stelle können wir etwas von den Kindern lernen. Wir können nicht alles von den Kindern auf Erwachsene übertragen. Aber wenn wir zu Menschen hingehen, die Kinder haben, die man kennt, und man steigt aus, die erste Frage ist, hast du mir was mitgebracht? Habe ich bei meiner Morgenandacht unseren Heiland auch schon mal gefragt, hast du mir heute früh etwas mitgebracht, einen Text? Oder ist das der, ich schlag lieber die Bibel zu, der mir heute nicht so gut gefällt? Um Glauben zu bitten, ist nie ein vergebliches Gebet. Wir sollen ihn sogar bestürmen, uns den Heiligen Geist zu schenken, der uns ja den ganzen Tag umfangen und umgeben kann. Wie damals die Wolke beim Volk Israel. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben immer 7 Meilenstiefel an. Wir rennen ihm voraus. Und dann stehen wir wieder da. Wir warten doch alle auf den Spätregen. Der Frühregen ist gekommen, den Joel angekündigt hat, und er hat auch den Spätregen angekündigt. Ja, aber bitteschön, was mache ich, wenn ich eine ganz vertrocknete Pflanze bin? Habt ihr schon mal, wenn ihr lange weg wart, Pflanzen gesehen, die 4, 6 Wochen kein Wasser bekommen haben? Wie sehen die aus? Es neigt sich alles nach vorne und die Erde ist geborsten. Und jetzt kippt da mal 10 Liter Wasser drauf. Was passiert dann? Die Pflanze geht kaputt. Die kann es ja nicht mehr aufnehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ständig uns im positiven Sinne bewässern und berieseln lassen, damit wir und unsere Erde, da wo das Senfkörnchen wächst, immer feucht ist, damit wir vom Heiligen Geist nicht umgebracht werden, nicht ertränkt werden. Ja, er lag auf dem Kissen und schlief. Wollen wir ihn nicht etwas bitten oder bitten? Sag mal, Heiland, kannst du ein Stück weiterrücken, dass ich neben dir liegen kann, auch wenn das Kissen noch so nass ist? Würdest du es tun? Tut ihr das? Er steht auch auf, um unseren Sturm zu stillen, aber ganz dicht bei ihm zu liegen und zu wissen, da wo er liegt, da kann gar nichts passieren. Wird er das tun? Wir liegen oft auf tränennassen Kissen, weil wir vor lauter Angst und Furcht nicht wissen, wohin. Aber auf seinem Kissen finden wir Treue, etwas sehr selten gewordenes, Vertrauen, Frieden in ihn. Und er ruft doch in Matthäus 11, nun komm doch. Ja, warum soll ich denn nicht gehen? Aber wir haben dann zwischendurch immer wieder was zu sehen und abends sind wir dann ganz erschöpft. Ruft er uns zu, werdet ihr mit meiner Hilfe doch so, wie ich bin. Ihr müsst es ja nicht alleine machen, aber werdet doch so, wie ich bin. Dieser Ich Bin war ja auch sein Name, ruft uns ständig zu, nun komm, hier ist frisches Wasser, hier bekommst du was zu essen, hier wächst dein Pflänzchen, dein Glaubenspflänzchen. Ich habe bei mir im Wohnzimmer auf der Fensterbank eine kleine Pflanze stehen. Die hat sich vermehrt. Die ursprüngliche Pflanze, die hat es nicht überlebt. Aber die habe ich gekauft, die hatte 4, 5 Blättchen, mehr nicht. Und sie sprießt und sprießt. Und ich sage, lieber Heiland, das ist mein Senfkornbäumchen. Und wenn ich dran vorbeigehe, die Pflanze riecht auch so ähnlich wie Senf. Und ich gucke jeden Tag, die braucht viel Wasser. Die anderen einmal in der Woche, aber die braucht alle zwei Tage Wasser. Die schluckt und schluckt, um wachsen zu können. Und jetzt wollen wir uns noch einmal ansehen, wer der ist, der im Boot gelegen hat und der uns ruft, komm. Und zwar steht das in im Johannesbrief, ein wunderbares Kapitel. Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 5 und da die Verse 19 und 20. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wissen wir das? Und die ganze Welt liegt im Bösen. Aber das wissen wir jedenfalls. Ne? Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, dass es alles Gegenwart und Vergangenheit, es ist da. Damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt kommt der Satz. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser saß im Boot und wartet auf uns. Aber da ist noch etwas hinzuzufügen. Ich habe ja gesagt, es waren noch andere Boote unterwegs, die den Sturm- und Wellenschlag miterlebt haben. Zu diesem Thema fällt mir Johannes 10 ein. Jesus sagt, da sind noch andere Schafe, die muss ich bringen in meinen Stall. Ob er die, die im anderen Boot saßen, rübergeholt hat? Denn das eine Boot kam an. Das muss ein fürchterliches Gedrängel im Boot gewesen sein. Aber der See war friedlich und still. Und diese Boote, die haben mich eben an den guten Hirten erinnert, der sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Hofe sind und die muss ich bringen. Dieser, der wahrhaftige Gott aus 1. Johannes 5 und das ewige Leben, der wird es bewerkstelligen durch uns. Wir dürfen ihm dabei helfen und wir wollen es tun. Amen.